Nachgefragt und gut informiert. Der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
Herzlich willkommen zu unserem Umweltpodcast. Kann man auch mit wenig Geld umweltfreundlich einkaufen? Für viele ist das ein Widerspruch. Ob dem so ist, stellen wir heute auf den Prüfstand. Mein Name ist Maria Leidemann, ich bin Umweltreferentin beim Verbraucherservice Bayern und gehe mit meiner Kollegin Stefanie Ertl der Frage nach, ob nachhaltiger Konsum nur was für Besserverdiener ist. Hallo Steffi.
Hallo Maria.
Ja, Konsum ist mittlerweile ja der größte Hebel, den wir eigentlich haben, um unseren CO2-Fußabdruck zu senken. Das heißt, wir haben beim Einkauf wirklich einen großen Einfluss. Aber man hört halt immer wieder, naja, das kann sich doch eigentlich gar keiner leisten. Wie siehst du das und hast du vielleicht so ein paar konkrete Tipps für uns?
Ja, es gibt etliche Möglichkeiten, die der Umwelt gut tun und mir sogar Geld sparen. Und am einfachsten und unschlagbar günstig ist natürlich Leitungswasser zu trinken. Da muss ich keine schweren Kisten schleppen. Ich vermeide jede Menge Verpackungsmüll und ich spare dabei auch noch Geld. Also wenn ich ein Jahr Leitungswasser trinke, zahle ich dafür lediglich 3 bis 4 Euro.
Boah, das ist ja echt total günstig. Aber wie sieht es denn so mit der Wasserqualität aus? Es kommt ja oft als Gegenargument.
Wasserversorger müssen die Trinkwasserverordnung einhalten und garantieren, dass das Leitungswasser Trinkwasserqualität hat. Wichtig ist, ab der Übergabe ans Hausnetz ist der Eigentümer verantwortlich. Und wichtig ist auch, dass Schadstoffeinträge vermieden werden, dass auch die Trinkwasserqualität in Zukunft erhalten wird und eben nicht durch Nitrateinträge, durch Pestizide, durch Arzneimittelrückstände oder PFAS, das sind diese sogenannten Ewigkeitschemikalien, eben beeinträchtigt werden. Und da kann jeder auch durch seinen Konsumbeitrag leisten, beispielsweise Lebensmittel aus biologischer Erzeugung bevorzugen.
Ja, aber Bio-Lebensmittel sind jetzt halt schon wieder teurer als konventionelle.
Genau, das ist eben ein Bereich, wo das Produkt erstmal teurer ist. Aber die Preisunterschiede fallen jetzt je nach Lebensmittel auch unterschiedlich groß aus. Also bei Vollmilch beispielsweise oder Hackfleisch ist der Preisaufschlag für Bioprodukte nicht so hoch. Während bei Hähnchenschnitzel oder Eier, da ist er deutlich höher.
Wie hoch denn ungefähr?
Also bei Hähnchenschnitzel ist so 175%, bei Eiern 129% und bei Vollmilch ja ein gutes Drittel ebenso bei Hackfleisch.
Na, bei Hähnchen fällt es wirklich auf, dass es sehr viel teurer ist, wenn man das in Bio-Qualität kauft.
Genau, Bio-Lebensmittel sind nur ein Baustein, um eben sich umweltfreundlich zu ernähren. Und da gibt es eben sehr viele wirksame Hebel. Beispielsweise kann ich saisonale Produkte, also Obst und Gemüse, nach der Jahreszeit einkaufen. Obst und Gemüse, das Saison hat, ist deutlich günstiger als eins, das ich außerhalb der Saison kaufe beispielsweise. Oder wenn ich Wildfrüchte, Wildkräuter ernte, das ist sogar komplett kostenlos. Oder ich kann auf Wochenmärkten einkaufen oder in Unverpacktläden wirklich nur die Menge nach Bedarf, dann zahle ich auch weniger, als wenn ich jetzt abgepacktes Gebinde mit niedrigerem Preis kaufen würde beispielsweise. Oder auch Lebensmittelmüll vermeiden. Wichtig ist, wie ich Lebensmittel lagere, dass ich die Reste verwerte. Ich kann mich bei Foodsharing und anderen Initiativen, die Lebensmittel retten, anschließen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, einfach ja, Lebensmittel, die auf dem Markt sind, zu nutzen und sogar Geld damit zu sparen. Und was vergleichsweise teuer ist, sind eben Lebensmittel in so Kleinstverpackungen, abgepackte Lebensmittel. Also da zahle ich mehr als eben, wenn ich ja größere Mengen, also gerade diese Kleinstportionen oder Essen zum Mitnehmen, da habe ich relativ viel Verpackungsmüll und relativ hohen Kilopreis im Vergleich zu Obstsalat, zu To-Go beispielsweise. Da kann das Kilo bis zu 16 Euro kosten.
Das sind ja jetzt wirklich wertvolle und viele Tipps rund um Lebensmittel, aber wie ist denn das so bei normalen Alltagsprodukten? Kann man da auch was tun für die Umwelt und gleichzeitig vielleicht nicht zu viel Geld ausgeben?
Ja, am einfachsten und kostensparendsten ist da auch einfach Sachen so lange wie möglich zu nutzen, unnötige Käufe zu vermeiden. Es gibt eine Flut an Wegwerfartikeln. überwiegend aus Plastik, weil das vergleichsweise billig herzustellen ist. Und gerade so Schnäppchenpreise, die verleiten halt zum Kauf auch von Produkten, die ich eigentlich nicht wirklich brauche, die vielleicht auch schnell kaputt gehen und die über kurz oder lang im Müll landen. Und die belasten natürlich die Umwelt verhältnismäßig stark.
Ja, das kennen wir, glaube ich, alle, dass man irgendwas so unbedingt haben muss. Wie kann ich denn so ein Schnäppchen oder wie kann ich vermeiden, in so eine Schnäppchenfalle zu tappen?
Ja, erstmal zu fragen, brauche ich das Produkt wirklich? Überlegen, wo man es hinstellt oder zu welchen Anlässen man das Kleidungsstück anziehen könnte. Sich auch einfach eine gewisse Zeit nehmen, dass man es nicht sofort zugreift, sondern vielleicht 5 Minuten Bedenkzeit oder bei größeren Sachen auch länger, wenn man nochmal sich drüber informieren möchte. Und hilfreich ist vielleicht auch, den Preis auf die Nutzungsdauer umzurechnen. Beispielsweise ein T-Shirt für 5 €. Wenn ich das nur einmal trage, ist das letztlich teurer als ein T-Shirt, das 20 € kostet und das ich 4-mal und öfter trage. Also, dass man da auch wirklich sieht, das ist vielleicht vergleichsweise billig, aber gerade vieles Schnäppchenkleidung wird einfach nicht so häufig getragen.
Ja, und man muss ja auch wirklich nicht alles besitzen, um es nutzen zu können. Das ist so nach dem Motto Nutzen statt Besitzen.
Genau, das stimmt. Da gibt es viele Möglichkeiten, auch Sachen auszuleihen, zu mieten. Stadtbüchereien kennt vermutlich jeder. Die bieten Bücher an, Filme an, Spiele an. In Regensburg neu beispielsweise ist auch, dass man auch Musikinstrumente oder Freizeitartikel wie Slackline, Boule-Spiele, also auch sowas kann man sich durchaus auch ausleihen und muss nicht alles besitzen. Spart auch viel Stauraum zu Hause.
Das finde ich einen interessanten Bereich. Gibt es da noch mehr Möglichkeiten, wo man Sachen ausleihen kann?
Ja, es gibt unterschiedliche Modelle. Man kann Sachen bei gewerblichen Organisationen auch mieten. Kennt man vielleicht auch von Maschinen, Werkzeugen oder auch Ausleihen, wie bei Obstgartenbauvereinen für Gartengeräte. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und selbst Kleidung für besondere Anlässe gibt es zum Ausleihen. Und natürlich auch Fahrzeuge wie Autos oder E-Roller oder Lastenräder.
Ja, Carsharing ist ja auch so ein Stichwort und das ist ja auch eigentlich viel günstiger, als wenn ich ein Auto habe, für das ich die Versicherung zahlen muss, die Reparaturen und solche Dinge.
Genau, so Anschaffung und Unterhalt von einem Auto ist sehr teuer und das ist aber was, was man in der Regel nicht so in Frage stellt, wie vielleicht die 30 Cent, die jetzt ein Recyclingheft mehr kostet als ein Heft aus Frischfasern. Und wer Carsharing nutzt, der ist generell auch nachhaltiger unterwegs. Der nutzt öfter Fahrrad, ÖPNV und auch mit dem Deutschland-Ticket hat man da dann auch günstige Möglichkeiten, mobil zu sein.
Wenn ich jetzt aber irgendein Produkt wirklich dauerhaft benötige, zum Beispiel irgendwie Geschirr oder sowas, welche Möglichkeit habe ich denn dann, wenn ich wenig Geld zur Verfügung habe, auch nachhaltig einzukaufen?
Also mittlerweile gibt es auch sehr, sehr viele Sachen gebraucht zu beziehen, teils zu niedrigeren Preisen, zum Teil sogar verschenkt. Also es gibt in Kleinanzeigen oder auch Umsonstläden Verschenkschränke, wo man wirklich auch Sachen kostenlos beziehen kann. Und dann hat man natürlich auch eine große Auswahl Handys, Kleidung, Möbel, Geschirr, auch Fahrzeuge eben gebraucht zu beziehen.
Es gibt ja so Flohmärkte und sowas schon lang, aber ne, im Internet, da gibt es natürlich jetzt noch viel mehr Möglichkeiten, sowas zu beziehen.
Online-Plattformen oder auch Online-Händler bieten mir natürlich auch die Möglichkeit, überregional gezielt nach bestimmten Produkten zu suchen. Und das bietet sich vor allem bei Geräten beispielsweise, auch Smartphones, Notebooks, sowas kann man auch bequem online kaufen, gebraucht. Und da ist nur wichtig, dass man darauf achtet, bei wem man kauft, weil Händler, die müssen bei Online-Käufen eine 14-tägige Rückgabemöglichkeit mir geben und auch mindestens 1 Jahr Gewährleistung. Während bei Privatkäufen gibt es diese Möglichkeit eben nicht. Also da hat man dann unter Umständen Probleme, wenn man was reklamieren möchte.
Aber Secondhand ist halt vor allem deswegen gut, weil ich die Nutzungsdauer von irgendwelchen Produkten verlängere, oder?
Das ist eine lange Nutzung kommt in der Regel immer der Umwelt zugute. Selbst bei Geräten ist es nur in sehr, sehr wenigen Ausnahmefällen günstiger, alte, sehr ineffiziente Geräte auszutauschen. In der Regel ist es günstiger, einfach lange Sachen zu nutzen. Und deswegen ist auch sinnvoll, Reparaturmöglichkeiten zu nutzen, sei es jetzt eben, wenn es keinen gewerblichen Betreiber gibt, der es mir reparieren kann oder wirtschaftlich zum sinnvollen Preis reparieren kann. Da gibt es auch Repair-Cafés, die weiterhelfen, aber auch bei Kleidungsstücken. Es gibt Änderungsschneidereien, Schuster, und oft ist mir überrascht, was alles machbar ist. Also Reparatur lohnt sich eben vor allem auch bei hochwertigen Produkten.
So wie du sagst und die ganzen Beispiele, Secondhand oder Ausleihen, das klingt ja alles wunderbar, aber trotzdem gibt es diese Hürden, die wir haben im Leben, um sowas einzukaufen und um die zu umschiffen, darüber sprechen wir dann in unserem zweiten Abschnitt. Ausleihen, reparieren lassen oder auch Secondhand ist jetzt noch nicht so wirklich die Regel. Warum sind denn diese Angebote eigentlich noch so nicht in unserem Kopf oder so rar gesät?
Unternehmen haben natürlich Interesse daran, was zu verkaufen und machen da entsprechend stark auch Werbung. Und man lebt in, wir leben in einer Welt, wo wir so ein Überangebot haben. Und dann ist es natürlich erstmal ein Verzicht, jetzt im Januar keine Erdbeeren zu kaufen beispielsweise oder auf ein modisches Fast-Fashion-Top zu verzichten. Und da ist einfach die Versuchung groß, einfach trotzdem Sachen zu kaufen, auch wenn sie nicht umweltfreundlich sind.
Ja, gerade bei solchen Läden fällt ja der Preis meistens sehr stark ins Gewicht.
Genau, und den Preis muss man dann erstmal wieder auf die Lebensdauer umrechnen und vielleicht auch Strom, Wasserkosten bei einer Waschmaschine mit einbeziehen. Das heißt, ein Billigprodukt kommt zwar am Ende erst letztlich dann teurer vielleicht als ein hochwertiges, langlebiges, aber ich muss beim Einkauf unter Umständen erstmal mehr Geld ausgeben und das ist bei nicht jedem möglich.
Ja, da wären wir halt wieder bei der These vom Anfang, ne? Kann sich dann nicht jeder leisten.
Genau, das ist auf alle Fälle. Es gibt eben die Möglichkeiten, die sich nicht jeder leisten kann. Aber auch Zeit ist ein wichtiger Faktor. Also wir leben in einer Gesellschaft, wo Zeit auch sehr knapp ist. Beispiel Verpackungsflut, auch das Konsumverhalten hat sich verändert. Es wird viel to go zum Mitnehmen unterwegs gekauft. Keiner hat mehr Zeit, selber zu kochen, Sachen zuzubereiten. Und die Zeitersparnis kostet natürlich auch wieder Geld und verursacht viel Verpackungsmüll.
Ja, aber auch manchmal denke ich mir, man hat auch mangelndes Wissen, das eine Hürde sein kann.
Also da setzen wir uns als Verbraucherverband natürlich auch ein dafür, um dieses Wissen zu vermitteln. Wir haben natürlich auch Fachkompetenz für Hauswirtschaft und setzen uns für Anerkennung der Hauswirtschaft ein. Und ganz klar, ich muss wissen, wie ich gesunde, umweltfreundliche Speisen zubereite. Ich muss wissen, woran ich umweltfreundliche Alternativen erkenne. Das ist unter Umständen gar nicht so leicht, weil es gesetzlich nicht klar geregelt ist, also unzureichend geregelt ist. Also da besteht auch die Gefahr von Greenwashing. Und da braucht es eben zum einen das Wissen, die Akzeptanz und zum anderen eben auch die Rahmenbedingungen.
Was jetzt geschehen muss, dass nicht nur Privilegierte umweltfreundlich sich verhalten können, darüber diskutieren wir in unserem dritten Teil. Neben der Eigenverantwortung gibt es ja auch noch die kompletten Rahmenbedingungen der Gesellschaft und Politik. Wo hat denn Eigenverantwortung eigentlich ihre Grenzen? Wo setzt dann die Politik an?
Also wenn sich alle umweltfreundlich verhalten sollen, muss es einfach einfacher und selbstverständlich und für alle machbar und bezahlbar sein. Und dann braucht es eben entsprechende Rahmenbedingungen. Gutes Beispiel ist die Mobilität. Wenn ich am Land lebe, bin ich vielleicht mehr aufs Auto angewiesen als jetzt in Städten, wo ich dann eben entsprechende Radwege, Busverbindungen, U-Bahn-Verbindungen habe. Also es braucht immer die Rahmenbedingungen. Und es braucht auch die Rahmenbedingungen für Unternehmen, dass sie umweltfreundlich produzieren. Das können Vorgaben sein, wie beispielsweise das Aus von der Glühbirne. Das hat letztlich dazu geführt, dass effiziente und langlebige LEDs auf den Markt kommen sind, die sich jetzt auch jeder leisten kann und selbstverständlich sind. Und keiner muss in der dunklen Wohnung sitzen. Und wir haben effiziente Beleuchtung und sparen damit auch Geld.
Also da muss ich aber mal kurz einwenden, also solche Änderungen stoßen ja leider in der Gesellschaft sehr häufig auf sehr viel Widerstand. Ich denke an meinen Vater, der hat noch Hamsterkäufe gemacht, als die Glühbirne abgeschafft wird. Wie kann man damit umgehen?
Das ist schwierig. Da braucht es natürlich immer die Akzeptanz und auch das Verständnis, warum so Maßnahmen ergriffen werden. Und letztlich zeigt aber so ein Beispiel wie die Glühbirne, dass es diese Lenkwirkung braucht. Oder auch die EU hat in den letzten Jahren auch viel Maßnahmen umgesetzt, wie beispielsweise das Recht auf Reparatur oder Vorgaben zur Verfügbarkeit von Updates und Ersatzteilen. Und solche Vorgaben sind aber wichtig, damit auch Hersteller einen Rahmen haben auf ihrem Wettbewerb und alle die gleichen Vorgaben einhalten müssen. Weil sonst ist es einfach für Unternehmen einfacher und günstiger, Wegwerfware zu produzieren. Solche Maßnahmen sind einfach auch wichtig, aber klar, braucht immer die Akzeptanz und Mitarbeit von den Verbrauchern.
Es gibt ja auch so Ansätze, dass man externe Kosten in den Preis mit einberechnet. Was ist denn damit genau gemeint?
Also gerade zu Kosten wie beispielsweise durch Nitrateinträge in die Umwelt oder Pestizide, Überdüngung, Insektensterben, Plastikmüll. Das zahlt ja nicht der Verursacher, sondern diese Kosten trägt die Allgemeinheit. Beispielsweise der Trinkwasserversorger, wie ich vorhin schon gesagt habe, muss eben die Trinkwasserverordnung, die Vorgaben einhalten. Und wenn jetzt die Nitratwerte zu hoch sind, das Grundwasser dann entsprechend aufwendig aufbereiten und gibt es an seine Kunden weiter, aber nicht an den Verursacher. Da ist eben wichtig, solange diese Umweltfolgekosten nicht berücksichtigt werden, besteht auch kein wirtschaftlicher Anreiz, die Umweltbelastungen zu reduzieren. Und ein Ansatz, das zu ändern, war die Einführung von der CO2-Bepreisung, dass man einfach auch finanziell Anreize schafft, um den Verbrauch von fossilen Brennstoffen zu verringern. Und da ist wichtig, dass es nicht darum geht, Preise zu erhöhen, sondern die Kosten für die entstandenen Schäden eben nach dem Verursacherprinzip umzulegen und dadurch auch klimafreundliches Verhalten zu belohnen, auch finanziell zu belohnen.
Ja, im Supermarktregal zum Beispiel sehen wir das ja auch nicht, was da richtig dahinter steht, ne? Also da erscheint Bio eben oft teurer, was aber eigentlich in der Gesamtbetrachtung eigentlich nicht teurer ist.
Genau, das ist eben das Problem und auch so Investitionen in nachhaltige Alternativen, das ist genauso wie eben dieses Verbot von den Glühbirnen, werden erstmal als teurer Zusatz empfunden, während andere Ausgaben, beispielsweise Straßenausbau, als selbstverständlich akzeptiert wird. Und da muss man sich einfach auch immer wieder bewusst machen, dass es darum geht, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten, den Klimawandel einzudämmen. Also dass eigentlich auch das im Eigeninteresse ist, weil die Erde kann ohne Menschen bestehen, aber umgekehrt ist das nicht möglich. Und nachhaltige Konsumweisen sind auch eine Chance, dass wir einfach unsere Lebensgrundlagen auch in der Zukunft erhalten. Und da geht es einfach darum, neue Gewohnheiten zu entwickeln und Freude dran zu haben. Und es positiv zu sehen und nicht eben immer als Verzicht und Einschränkung, sondern es ist letztlich was, was wir für uns selber tun.
Hast du sehr schön gesagt. Also letztendlich ist wirklich so die Nachfrage bestimmt das Angebot. Wir haben eine Verbrauchermacht und ja, was wir nicht kaufen, wird auch nicht produziert. Und so kann man eigentlich am allergünstigsten auch nachhaltig unterwegs sein. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist der Wille. Ja, wenn man das machen möchte, dann kommt man auch mit wenig Budget sehr gut zurecht und kann sich umweltfreundlich und nachhaltig verhalten. Liebe Steffi, vielen Dank. Wenn Sie noch mehr von uns hören wollen, schauen Sie gerne bei unseren anderen Folgen rein oder auch gerne mal bei einem Online-Vortrag. Die sind alle kostenfrei beim Verbraucherservice. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Das war Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern.